Radio Sai, Deutschland.
Om Sai Ram, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir begrüßen Sie ganz herzlich beim Hörfunkprogramm von Radio Sai Global Harmony Deutschland. Heute sind wir wieder auf Sendung mit der Reihe Lesungen. Wir beginnen mit einer neuen Serie Upanishaden, das Wissen vom Sein, von Bhagavan Sri Satya Sai Baba. Professor Kasturi schreibt in seinem Vorwort für dieses Buch: Sai Baba lässt uns den Weg gehen, den die Weisen der Vergangenheit entdeckten. Er bewegt uns dazu, ihr Licht und ihre Botschaft zu verehren. Er entzündet in uns das Licht des Wissens, das die Dunkelheit vertreibt. Ja, dies alles bewirkt er in seiner unendlichen Liebe durch dieses Buch. Diese Sendung legen wir in Liebe und Dankbarkeit Sri Satya Sai Baba zu Füßen. Im Jahre 1958 setzte Bhagavan einen neuen Markstein in seiner Mission. Er ließ eine Monatszeitschrift in Prashanthi Nilayam herausgeben und gab ihr den Namen Sanatana Sarathi. Jeden Monat gab er Professor Kasturi einen Artikel für diese Ausgabe. In seinem Buch In Gottes Liebe berichtet Professor Kasturi über diesen Artikel. Doch lassen wir Professor Kasturi selbst zu Wort kommen. Bhagavan hat immer die meisten und regelmäßigsten Beiträge für die Zeitschrift beigesteuert. Jeden Monat darf das Magazin wenigstens 4 Seiten seiner kostbaren Texte veröffentlichen. Seine Lehren über Liebe, Prema, Rechtschaffenheit, Dharma, Frieden, Prashanti, Weisheit, Jnana, über die Bhagavad Gita, die Upanishaden, das Bhagavatam und das Ramayana, wie auch die Grundlagen von Vidya, höheres Studium, und die Realität des Atman. Jeden Monat, wenn ich ihn aufsuche, um ihm den Sanatana Sarathi in Telugu und Englisch vorzulegen, steige ich bangen Herzens die Stufen hinauf. Herunter komme ich in freudiger Aufregung und mit einem inneren Freudenschrei, wenn er mir seinen Beitrag auf Telugu für die Ausgabe des nächsten Monats gegeben hat. Die Länge des Artikels pflegt Monat für Monat exakt dieselbe zu sein. Diese Artikel fasste Professor Kasturi später in verschiedene Buchbände zusammen, wie Prema Vahini, Strom der Liebe, Bhagavata Vahini, Erfüllung in Gott, Sutra Vahini, Quelle der Weisheit, Upanishad Vahini, Upanishaden, das Wissen vom Sein und andere. Wie ich bereits zu Anfang sagte, wird unsere neue Serie in mehreren Folgen Kapitel aus der Upanishad Vahini bringen. Lassen Sie uns in der ersten Folge den Kapiteln 1 bis 3 lauschen, die von der Upanishad Vahini, der Ishavasya Upanishad und dem ersten Teil der Katha Upanishad berichten.
Das Wesen des Menschen ist göttlich. Doch glaubt er, ein begrenztes und vergängliches Individuum zu sein, da er von den Eigenschaften der 5 Elemente, Klang, Berührung, Form, Geschmack und Geruch, beeinflusst wird. Dieser Irrtum verursacht Freude und Leid, Gutes und Schlechtes, Geburt und Tod. Der Verstrickung mit den Elementen zu entkommen, sich vom Sog ihrer Eigenschaften zu lösen, ist das Zeichen von Befreiung und wird auf Sanskrit Kaivalya, Moksha oder Mukti genannt. Man mag unterschiedliche Bezeichnungen dafür benutzen, doch das Ergebnis bleibt dasselbe. Solange der Mensch unter dem Einfluss der 5 Elemente steht, wird er von ihnen angezogen, abgestoßen oder enttäuscht. Und all dies führt zu Leiden. Wohlstand und Besitztümer, wie zum Beispiel Fahrzeuge und Häuser, sind veränderliche Ausdrucksformen der Elemente. Der Mensch verlangt nach ihnen. Wenn er sie verliert oder sie nicht erwerben kann, wendet er sich verächtlich davon ab. Lasst uns die 5 Elemente eines nach dem anderen betrachten. die Grundlage der Lebewesen ist die Erde, das erste Element. Wasser, das zweite Element, ist die Grundlage der Erde. Wasser wird vom Feuer geschaffen, dem dritten Element. Das Feuer wiederum geht aus dem Wind, dem vierten Element, hervor. Der Wind erhebt sich aus dem Äther, Akasha. Akasha geht aus der Urnatur hervor. Und die Urnatur ist die Manifestation eines Aspektes der Herrlichkeit Gottes oder der höchste, erhabene Atman, der Paramatman. Wenn der Mensch, Jivin, der sich mit den Elementen verbunden hat, danach strebt, den Paramatman, die Quelle, den Ursprung des Universums zu erkennen, muss er durch Unterscheiden und Entsagung diese Bindungen lösen. Wer dies tut, ist ein Sadaka, ein Gottsucher. Derjenige, der den Kampf gewinnt, ist ein Jivamukta, ein zu Lebzeiten Befreiter. Um diese Form der Unterscheidung ausüben und die eigene, innewohnende Göttlichkeit schauen zu können, muss man die Upanishaden studieren. Sie werden in ihrer Gesamtheit Vedanta genannt. Sie bilden den Jnana-Kanda der Veden, den Teil, der sich mit dem höheren Wissen befasst. Befreiung von den Folgen der Unwissenheit kann nur durch Wissen, Jnana, erlangt werden. Die Upanishaden erklären, nur durch Wissen kann Freiheit erreicht werden. Es heißt, die Veden seien in drei Teile gegliedert. Die drei Teile sind Wissen, Verehrung und Handeln. Diese drei sind auch in den Upanishaden zu finden. Sie bilden zudem die Grundlage der drei philosophischen Systeme des Advaita, Vishishtadvaita und Dvaita. Der Begriff Upanishad bezeichnet das Studieren und Praktizieren der innewohnenden Wahrheit. Der Begriff Brahmavidya steht für die Überlegenheit der spirituellen Kontemplation. Der Begriff Yoga Shastra bezeichnet den geistigen Prozess, der zum Erfolg führt. Welche grundlegende Aktivität wird vom Menschen verlangt? Was ist das Fundamentale, das erkennen muss? Es ist die eigene, grundlegende Wirklichkeit. Die Upanishaden beschreiben die verschiedenen Stufen, die verschiedenen Arten dieser Suche. Der Name ist sehr bedeutsam. Upa bedeutet der Prozess des Studierens mit Nishta oder Ausdauer. Shat bedeutet das Erkennen der höchsten Wirklichkeit. So entstand der Begriff Upanishad. Die Upanishaden lehren nicht nur die Prinzipien von Atmavidya, der Erkenntnis vom Selbst, sie zeigen auch die praktischen Möglichkeiten, sie zu erlangen. Sie beschreiben nicht nur die Pflichten und Verantwortlichkeiten des Menschen, sondern auch, welche Handlungen ausgeführt und welche gemieden werden müssen. Die Gita ist die Essenz der Upanishaden. Durch die Lektionen der Gita erwarb Arjuna die Gunst, den Upanishaden lauschen zu dürfen. In den Upanishaden finden wir den Satz Tat Tvam Asi, das bist du. In der Gita sagt Krishna zu Arjuna, unter den Pandavas bin ich Arjuna, das heißt, ich und du sind eins. Das ist das Gleiche, wie wenn man sagt, du bist das. Mensch, Jiva und Gott, Ishvara, sind eins. So lehren also sowohl die Gita als auch die Upanishaden Advaita, Non-Dualismus, und nicht Dvaita, Dualismus, oder Vishishtadvaita, bedingten Monismus. Thank you. Das menschliche Auge kann nicht in das Kleinste oder das Größte eindringen. Es kann das Geheimnis des Virus oder des Atoms oder des Sternensystems nicht entziffern. Deshalb unterstützen die Wissenschaftler das Auge mit dem Mikroskop oder dem Teleskop. Genauso können die Weisen das Göttliche durch das Auge des Wissens erkennen, das sie durch tugendhaftes Verhalten und spirituelle Disziplin erworben haben. Wenn das menschliche Auge ein äußeres Instrument braucht, um so unwichtige Dinge wie Würmer und Viren zu sehen, wie kann man sich da weigern, sich dem Prozess der Mantranrezitation zu unterziehen, wenn man das allgegenwärtige, transzendente Prinzip sehen will? Es ist sehr schwierig, das Auge der Weisheit zu erwerben. Konzentration ist hierfür unerlässlich. Und um Konzentration zu entwickeln und zu festigen, sind drei Dinge wichtig: ein reines Bewusstsein, Sittlichkeit und spirituelles Unterscheidungsvermögen. Für den gewöhnlichen Menschen ist es sehr schwierig, diese drei Dinge zu erlangen. Der Mensch ist mit einem besonderen Instrument ausgestattet, das ihm Unterscheidung, Bewertung, Analyse und Synthese ermöglicht. Und unter allen Lebewesen besitzt nur er es. Er muss diese Fähigkeiten entwickeln und sie sinnvoll anwenden. Durch sie kann er die innewohnende Göttlichkeit erkennen. Stattdessen quält der Mensch sich selbst und andere mit den Fragen: Wo wohnt Gott? Und wenn er wirklich ist, warum kann man ihn dann nicht sehen? Wenn man solche Fragen hört, verspürt man Mitleid mit den armen Fragestellern, denn sie offenbaren ihre eigene Dummheit. Sie gleichen den Dummköpfen, die einen Universitätsgrad anstreben, sich aber nicht die Mühe machen, das Alphabet zu lernen. Sie möchten Gott erkennen, ohne sich die Mühe zu machen, spirituelle Übungen zu praktizieren. Menschen, denen es an moralischer Kraft und Reinheit fehlt, sprechen über Gott und seine Existenz und entwerten Anstrengungen, ihn zu sehen. Diese Menschen haben nicht das Recht, gehört zu werden. Spirituelle Praxis basiert auf den heiligen Schriften, Shastra. Diese können nicht im Handumdrehen gemeistert werden. Sie werden nicht praktiziert, indem man nur darüber spricht. Ihre Botschaft ist in den Upanishaden zusammengefasst. Deshalb werden diese als verbindliche Quelle verehrt. Sie sind nicht das Produkt des menschlichen Intellekts. Sie sind Gottes Wort an den Menschen. Sie sind Teil der ewigen Veden. Die Herrlichkeit der Veden erstrahlt in allen Kapiteln der Upanishaden. Die Upanishaden sind authentisch und maßgeblich, da sie teilhaben am Ruhm der Veden. Es gibt 1180 Upanishaden. Doch im Laufe der Jahrhunderte gerieten viele in Vergessenheit und nur 108 sind heute noch bekannt. 13 davon wurden wegen ihrer Tiefe und ihres wertvollen Inhalts sehr berühmt. Der weise Vyasa klassifizierte die Upanishaden und ordnete sie den vier Veden zu. Shankaracharya hob die Bedeutung von 10 Upanishaden dadurch hervor, dass er Kommentare dazu schrieb. Dadurch wurden sie besonders wichtig. Wohl und Wehe der Menschen hängen von diesen 10 ab. Alle diejenigen, denen das Wohlergehen und der Fortschritt der Menschen am Herzen liegt, befürchten heute, dass diese 10 Upanishaden in Vergessenheit geraten. Denn dies würde eine moralische und spirituelle Katastrophe bedeuten. Diese Befürchtungen sind allerdings unbegründet. Die Veden können nie Schaden erleiden. Die Upanishaden haben auch Werke über Geographie, Astronomie, Astrologie, Wirtschaft und Politik inspiriert, sowie die 18 Puranas. Die Veden und die Upanishaden sind die Grundlage von Sanatana Dharma, der ewigen Religion. Noch ein interessanter Aspekt ist zu erwähnen. Diese Religion hat keinen Gründer wie die anderen. Der unsichtbare, unbekannte Gründer ist Gott, die Quelle aller Weisheit. Er ist der Prophet dieses Sanatana Dharma. Er ist der Gründer. Seine Gnade und seine Inspiration offenbarten sich durch die reinen Weisen. Und sie verkündeten diesen Dharma. Wenn die moralische Reinheit der Menschen schwindet, tritt Gott in Weisen und Lehrern als Gnade und Inspiration in Erscheinung. Er hat auch durch die Upanishaden die Weisheit der Wirklichkeit, Satya Gnana, geschenkt. Der Herr, der die Welt erneuern wollte, offenbarte Hiranyagarbha die Veden, und Hiranyagarbha wiederum gab sie an seine 10 geistigen Söhne weiter, zu denen Atri und Marici gehörten. Durch sie kamen die Veden zu den Menschen und wurden von Generation zu Generation weitergegeben. Im Laufe der Zeit, als Zeitalter auf Zeitalter folgte und Kontinente sich verschoben, gingen einige Veden verloren oder wurden ignoriert, da sie zu schwierig zu verstehen waren. Und nur vier blieben bis heute erhalten. Diese vier lehrte Veda Vyasa, der größte Kenner und Lehrmeister der Veden, seine Schüler im Dwapara Yuga. Als Vyasa die Veden auslegte und so die heilige Schrift verbreitete, erregte einer seiner Schüler namens Yajnavalkya seinen Zorn. Zur Strafe musste er den Yajurveda, den er bereits gelernt hatte, wieder erbrechen und in die Obhut des Gurus zurückgeben. Er musste den Ort verlassen und beim Sonnengott Suryadeva, dem Hüter der Veden, Schutz suchen. In diesem Augenblick flogen die Rishis, die die Veden verehren, als Titirivögel herbei und fraßen den erbrochenen Yajurveda. Dieser spezielle Teil der Veden wird Taittiriya genannt. Die Zeit verging und Suryadeva fand Gefallen an der Hingabe und Beständigkeit des unglücklichen Yajnavalkya. Er nahm die Form eines Pferdes an und segnete den Heiligen mit dem erneuten Wissen des Yajurveda. Die ersten Kapitel enthalten Mantren, die zum Karma Kanda gehören. Und die letzten Abschnitte befassen sich mit Jnana Kanda, dem Weg des Wissens. Da das einleitende Mantra der Upanishad mit dem Wort Isha Vasyam beginnt, erhielt die Upanishad diesen Namen. Alle Dinge dieser Welt, die Vergänglichen, die Flüchtigen, sind umhüllt vom Herrn, der die wahre Wirklichkeit von allem ist. Deshalb müssen sie mit ehrerbietiger Entsagung genutzt werden, ohne Verlangen oder Gier, denn sie gehören dem Herrn und nicht einem einzelnen Menschen. So lautet dieser Vers. Das bedeutet, das Universum ist die Manifestation des Herrn, seine Gestalt, sein Körper. Es ist falsch, das Universum und seinen Herrn als verschieden voneinander zu betrachten. Das ist ein Irrtum, ein Produkt der menschlichen Vorstellung. Genauso wie dein Bild auf dem Wasser nicht von dir verschieden ist, ist das Universum, sein Bild im Spiegel deiner Unwissenheit entstanden, das gleiche wie er. Solange der Mensch dieser Täuschung unterliegt, kann er die ihm innewohnende Wirklichkeit nicht erkennen. Im Gegenteil, er wird falsche Gedanken, Worte und Taten entwickeln. Lässt man ein Stück Sandelholz im Wasser liegen, fängt es an zu stinken. Wird es jedoch herausgenommen und zu einer Paste verrieben, so kehrt der frühere Wohlgeruch zurück. Wenn die Autorität der Veden und der Shastras respektiert wird, und wenn durch rechtschaffenes Handeln das Unterscheidungsvermögen geschärft wird, so wird der üble Geruch von Falschheit und Bosheit verschwinden und der reine Duft des Atman hervorkommen. Dann wird sich der Gegensatz von dem, der handelt, und dem, der sich daran erfreut, auflösen. Dann erreichst du das Stadium der Abkehr von jeglicher Aktivität. In der Isha Upanishad wird diese Art von Sannyasa als Weg zur Befreiung, Moksha, beschrieben. Sannyasa, der Stand des Asketen, bringt die Vernichtung der drei Haupttriebe. Nach einem Gefährten, nach Nachkommen, nach Reichtum mit sich. Ist jedoch ohne Reinheit des Bewusstseins sehr schwer zu erlangen. In der Isha Upanishad wird die Methode, durch die dies erreicht werden kann, im zweiten Mantra beschrieben. Und zwar heißt es, führe das Feueropfer durch, wie es in den Shastras niedergelegt ist. Sei überzeugt, dass man aktiv solche Tätigkeit verrichten muss, um Befreiung zu erlangen. Und dass keine Sünde an einem haften kann, solange man derart beschäftigt ist. Arbeit ohne das Verlangen nach ihren Früchten entfernt allmählich alle Unreinheiten wie der Schmelztiegel des Goldschmieds. Das reine Bewusstsein ist Gnana, Weisheit. Es ist die Vollendung der Entsagung. Wenn du in der Lage bist, dich vom Verlangen fernzuhalten, während du arbeitest, kann keine Unreinheit dich beflecken. Chiliginji-Samen haben bekanntlich die Fähigkeit, wenn sie in schmutziges Wasser gegeben werden, den Schmutz zu sammeln und auf den Grund sinken zu lassen. Die Samen sinken auch nach unten und sind nicht mehr zu sehen. So wird auch der Geist jener, die Meister im Handeln ohne Anhaftung sind, vollkommen gereinigt. Die Folgen ihres Handelns werden unwirksam und sinken zu Boden. Der Atman verändert sich nie, doch ist er schneller als das Denken. Das ist das Geheimnis und das Wunder. Er scheint alle Zustände zu erfahren. Doch kennt er weder Wachstum, noch Verfall, noch Wandel. Obwohl er überall ist, kann er durch die Sinne nicht wahrgenommen werden. Da er allem zugrunde liegt und in allem stets gegenwärtig ist, ist Wachstum, Aktivität und Wandel möglich. Ursache und Wirkung agieren und reagieren, weil die Wirklichkeit des Atman die Grundlage ist. Schon das Wort Isha beinhaltet diese Bedeutung. Der Atman ist nah und fern, innen und außen. Er ruht und ist in Bewegung. Derjenige, der diese Wahrheit kennt, verdient den Namen Gnanin, Wissender. Der Unwissende kann niemals die Tatsache erfassen, dass der Atman allem innewohnt. Diejenigen, die Bewusstsein haben, können die Dinge sehen und ihre Gegenwart spüren. Diejenigen, die keine Bewusstheit haben, suchen nach den Juwelen, obwohl sie diese gerade tragen. Genauso trägt ein Unwissender die Wahrheit in sich, aber aufgrund seiner mangelnden Bewusstheit glaubt er, dass sich der Atman an einem unzugänglichen, unerreichbaren Ort befindet. Aber der Gnanin, der bewusst ist, sieht den Atman in allen Wesen und alle Wesen als den Atman. Er sieht, dass alle Wesen eins sind und sieht weder Unterschied noch Verschiedenheit. So bewahrt er sich vor der Dualität. Die Isha Upanishad führt diese große Wahrheit allen klar vor Augen. Der Gnanin, der diese Schau erlebt hat, bleibt unberührt von den Stürmen des Schicksals und den Verlockungen der Sinne. Er sieht in allen Geschöpfen sich selbst. Er erkennt, dass sie sein ihm innewohnendes Wesen haben. So ist er frei von Bindung, von Dharma und Adharma und den Bedürfnissen und Zwängen des Körpers. Er leuchtet aus sich selbst heraus. Die individuelle Gestalt ist nicht seine wahre Form, nein, nicht einmal der grobstoffliche Körper, noch der feinstoffliche Körper. Darum wird im ersten Mantra der Isha Upanishad Gnana Nishta, das Ruhen in vollkommener Weisheit erläutert, dessen Charakteristik das Fehlen von jeglichem Verlangen ist. Das ist die Hauptbotschaft der Veden. Doch diejenigen, die Wünsche haben, werden es schwierig finden, sich in diesem Geisteszustand der Vollendung, Nishta, zu verankern. Für sie zeigt das zweite Mantra einen anderen Weg, den des Karma-Nishta, der Hingabe an die Pflichten des täglichen Lebens. Die restlichen Mantren erläutern und bekräftigen diese beiden Nishtas, Gnana-Nishta und Karma-Nishta. Die wichtigsten Auslöser von Karma-Nishta sind Verlangen und Täuschung. Von Gnana-Nishta die Überzeugung, dass die Welt nicht Atman ist, das heißt nicht wirklich, und dass es deshalb nicht lohnt, sich mit ihr zu befassen. Eine solche Einstellung zur Entsagung ist das Tor zu Gnana-Nishta. Vom dritten bis zum achten Mantra wird durch die Verurteilung von Nichtwissen, das ein Verstehen des Atman verhindert, die wahre Natur des Atman erklärt. So lehrt die Ishavasya im ersten Mantra Entsagung und im zweiten Mantra befreiendes Handeln. Handeln, das frei von Anhaftung und Hass ist. Im vierten und fünften Mantra spricht sie über Atma-Tattva, das Wesen des Atman, und später darüber, welchen Nutzen das Wissen um dieses Atma-Tattva hat. Im neunten Mantra wird der Pfad fortschreitender Befreiung oder Karma-Mukti dargelegt. Er ist für diejenigen nützlich, die zu schwach sind, dem Pfad völliger Entsagung zu folgen, doch fähig zu Handlungen sind, die die moralische Entwicklung und die innere Läuterung unterstützen. Dies ist der Weg, der alles Handeln auf der Basis von Verehrung, Upasana, vereint. Diejenigen, die dem Wissen zuwiderlaufende Handlungen ausführen, sind erfüllt von Unwissenheit. Agnana heißt es. Diejenigen, die sich auf das Studieren und Anbeten göttlicher Formen beschränken, sind sogar noch schlimmer. Denn sie streben nach Macht und Fertigkeiten. Es wird gesagt, dass Wissen zu der Region der Götter führt und Handeln zur Region der Vorfahren. Das Wissen, das zur Selbsterkenntnis führt, ist etwas völlig anderes. Jeder Versuch, diese beiden zu verbinden, muss scheitern. Natürlich sollte man sich mit nichts beschäftigen, das im Gegensatz zu den Shastras steht. Und alles Handeln ist letztendlich als Avidya, Nichtwissen, einzustufen. Im besten Fall kann Handeln nur dazu beitragen, den Geist zu reinigen und die Verehrung der Götter zur Zielstrebigkeit führen. Upasana muss sich zur Ebene der Verehrung der kosmischen Gottheit des Hiranyagarbha erheben. Sie muss reifen und zur Befreiung führen, ehe dieses Leben zu Ende ist. Das Wissen um göttliche Wesen und das hingebungsvolle Ausüben der Pflichten müssen sich ergänzen und gegenseitig unterstützen. Dann kann man dem Kreislauf von Geburt und Tod entkommen und göttlich werden.
Thank you.
In dieser Upanishad wird die Geschichte von Nachiketas erzählt, der von Yama, dem toten Gott, in die spirituelle Disziplin eingeführt wurde. Dieselbe Geschichte wird auch in der Taittiriya Brahmana und in der Mahabharata im 106. Kapitel erwähnt. Die Katha Upanishad wurde wegen ihrer Klarheit und der Tiefe ihrer Bilder berühmt. Viele Gedanken, die in ihr erläutert werden, sind auch in der Bhagavad Gita zu finden. Da sie zum Geschichtenzweig Katha Shaka der Krishna Yajurveda Schule gehört, wird sie Katha Upanishad genannt. Ein sehr strenger Ritualist namens Vajrasravas, der auch als Gotama bekannt war, führte einst ein Opferritual durch. Als Teil der Opfergabe opferte er Kühe, die nicht mehr in der Lage waren, Gras zu fressen und Wasser zu trinken, geschweige denn Milch zu geben. Sie waren zu alt, um noch von Nutzen zu sein. Als sein tugendhafter und intelligenter Sohn Nachiketas dies sah, erkannte er, dass der Vater als Folge dieses sündhaften Geschehens viel Leid würde erdulden müssen. Der Junge wollte dem Vater vor diesem Schicksal bewahren, soweit dies in seiner Macht stand. So fragte er den Vater, wem er ihn opfern werde. Er bestand darauf, dass er auch ihn jemandem darbringe. Diese Frage versetzte den Vater so in Wut, dass er voller Abscheu ausrief: »Ich werde dich dem Gott des Todes geben.« Daraufhin beschloss Nachiketas, dass die Worte seines Vaters keine Lüge sein sollten, auch wenn sie in Jivaloka, der mit dem Makel von Geburt und Tod behafteten Welt der Gegensätze, ausgesprochen worden waren. Er überredete seinen Vater, ihn in strikter Befolgung des Rituals Yama zu opfern. Nachiketas begab sich direkt zur Wohnstatt des Gottes des Todes. Er musste 3 Nächte warten, ehe er Yama sehen konnte. Der Gott des Todes bedauerte, dass sein brahmanischer Gast 3 Tage auf die Begrüßung hatte warten müssen und versprach Nachiketas als Wiedergutmachung 3 Gnadengeschenke, eines für jede Nacht, die er vor seinem Haus hatte verbringen müssen. Nachiketas wünschte sich als erstes, dass sein Vater ihn freudig empfinge, frei von Zorn über seine frühere Ungehörigkeit und voll Gleichmut, wenn er auf sein Verlangen in seine Heimat zurückkehrte. Sein 2. Wunsch war, das Geheimnis zu erfahren, warum es im Himmel weder Hunger und Durst noch Angst vor dem Tod gibt. Yama erfüllte ihm diese Wünsche gerne. Darüber hinaus führte ihn Yama in ein besonderes Ritual und seine Bedeutung ein. Nachiketas hörte ehrerbietig zu und erfasste die Einzelheiten des Rituals schnell und klar. Yama war so erfreut über seinen neuen Schüler, dass er dem Opferritual einen neuen Namen gab: Nachiketas Agni. Dies war ein zusätzliches Geschenk für den jungen Besucher. Nachiketas sagte: »Meister, der Mensch ist sterblich. Aber manche sagen, der Tod sei nicht das Ende. Es gebe eine Wesenheit, Atman genannt, die den Körper und die Sinne überdauere. Andere behaupten, es gebe keine solche Wesenheit. Nun, da ich die Gelegenheit habe, möchte ich von dir über den Atman belehrt werden.« Yama wollte prüfen, wie aufrichtig und dringend der Wunsch des Fragenden nach dem höchsten Wissen war. Verdiente er es nicht, wollte er es ihn auch nicht lehren. Deshalb bot er ihm andere Segnungen an, die weltlichen Wohlstand und Glück betrafen. Er sagte ihm, der Atman sei etwas sehr Feines und Flüchtiges. Er sei jenseits der Reichweite des normalen Verstehens. Und er bot ihm andere Geschenke, an denen man schneller und leichter seine Freude haben konnte. Nachiketas antwortete: »Verehrter Meister, deine Beschreibung, wie schwierig es ist, ihn zu verstehen, bestärkt mich darin, dass ich mir diese Gelegenheit nicht entgehen lassen sollte. denn ich kann für diese Unterweisung keinen besser qualifizierten Lehrer als dich finden. Ich fordere dies als meine dritte Gabe und nichts anderes. Die anderen Segnungen, die du mir angeboten hast, können mir nicht den dauerhaften Nutzen bringen, den nur das Wissen um den Atman schenken kann. Als Yama diesen Glauben und diese Beständigkeit sah, war er erfreut und überzeugt, dass Nachiketas fähig war, die höchste Weisheit zu empfangen. Er sagte: Nun, mein lieber Junge, es gibt zwei verschiedene Arten von menschlichen Zielen. Sie werden Shreyas und Preyas genannt. Beide beeinflussen den Menschen. Das erste befreit, das zweite bindet. Das eine führt zur Befreiung, das andere zur Knechtschaft. Wenn du dem Pfad von Preyas folgst, rückt das Erreichen des höchsten Ziels des Menschen in weite Ferne. Der Pfad von Shreyas kann nur vom geläuterten Intellekt durch Unterscheidungsvermögen erkannt werden. Der Pfad von Preyas wird von den Unwissenden, den Verwirrten beschritten. Wissen zeigt den Weg von Shreyas. Unwissenheit führt auf den Weg von Preyas. Natürlich suchen nur wenige den Weg von Shreyas. Yama fuhr fort: Der Atman ist frei von Erschütterungen, unbewegt. Er ist Bewusstsein, ewig und voll. Der, der den Atman erkannt hat, wird nicht von den dualistischen Vorstellungen ist und ist nicht, handelnder und nicht handelnder berührt. Der Atman ist auch kein Objekt, das erkannt werden kann. Er ist weder Erkennender, Erkanntes noch Erkenntnis. Dies zu entdecken, ist die höchste Schau, jemanden darin zu unterweisen, die höchste Unterweisung. Der Unterweisende ist Brahman und der Unterwiesene ist auch Brahman. Die Erkenntnis dieser stets gegenwärtigen Wahrheit, befreit von jeder Bindung und Unruhe und erlöst so vom Kreislauf von Geburt und Tod. Dieses große Geheimnis kann nicht durch Logik erfasst werden. Es muss durch Glauben an die Shrimitis erlangt und erfahren werden. Atman kann erst nach langer, ausdauernder Suche erkannt werden. Man muss den Geist von seiner natürlichen Umgebung, der objektiven Welt, abziehen und ihn in einem Zustand beständigen Gleichmuts halten. Nur ein Held kann dieses einsame innere Abenteuer erfolgreich bestehen und die Ungeheuer des Egoismus und der Illusion besiegen. Nur dieser Sieg kann das Leid überwinden. Der Vedanta lehrt, dass die höchste Wahrheit von allen erkannt werden kann. Alle Texte verkünden dies einstimmig. Sie sagen auch, dass das Pranava, die Silbe Om, das Symbol des höchsten, absoluten Sein, Parabrahma, und des niederen relativen Seins, Aparabrahma, ist. Sie erklären, dass die Verehrung des Pranava sogar bis zu Hiranyagarbha, dem Urkeim der Schöpfung, führt und auch die beiden Ebenen vom Brahman zu erlangen hilft. Der Hiranyagarbha wird durch den dünnsten Schleier von Maya bedeckt. Durch das Om kann dieser Schleier zerrissen werden und sowohl das absolute Parabrahman als auch das relative Aparabrahman erkannt werden. Die Katha Upanishad vertieft das Thema des Atman auf mancherlei Art. Sie sagt, dass der Atman nicht messbar ist, dass er niemals innerhalb von Begrenzungen gehalten werden kann, obwohl es so scheint. Das Bild der Sonne im See zittert und schwankt aufgrund der Bewegung des Wassers. Doch die Sonne ist nur ein ferner Zeuge. Sie bleibt von dem Medium, das das Bild hervorbringt, unberührt. Genauso ist der Atman der Zeuge all des Wandels in Raum und Zeit. Das Individuum, die individualisierte Unwissenheit, erlebt die Früchte des Handelns von richtig und falsch, gut und böse. Es schafft Bindung durch Egoismus und löst die Bande durch Intelligenz, Buddhi, dem Gegenteil von Unwissenheit. Erkenne, dass in dem Moment, in dem die inneren und äußeren Sinne außer Kraft gesetzt sind, alles gewonnen ist. Verwerfe sie als falsch und irreführend, lasse sie im Denken aufgehen. Führe das Denken zurück zu der Intelligenz und Buddhi, die individualisierte Intelligenz, zur kosmischen Intelligenz des Hiranyagarbha. Und wenn du diese Stufe der spirituellen Praxis erreicht hast, lasse die kosmische Intelligenz im Atman aufgehen, von dem sie nur eine Manifestation ist. Dann erlangst du den Zustand des Nirvikalpa Samadhi, den vollkommen ungestörten Gleichmut des absoluten Einsseins, der deine wahre Natur ist. Das ist das Geheimnis, das diese Upanishad erläutert. Das und die Tatsache, dass die gesamte Schöpfung ein Spiel von Name und Form ist. Da du von der Fata Morgana getäuscht wirst, kannst du die Wüste nicht sehen. Da du vor der Schlange, für die du das Seil hältst, Angst hast, kannst du die grundlegende Wahrheit nicht erkennen. Die anfanglose Täuschung, die das Individuum festhält, muss durchbrochen werden. Das 14. Mantra dieser Upanishad weckt das Individuum aus dem langen Schlaf und führt es zum Ziel.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hörten Auszüge aus der Upanishad Vahini, das Wissen vom Sein. Das Team von Radio Sai Global Harmony verabschiedet sich für heute. Produktion und Text Inge Sadai. Durch die Sendung führte Dagmar Oelkers. Mögen alle Wesen in allen Welten glücklich sein. Om Sai Ram. Prajnam Nabahi.
pragniam, nu pajata pragniam, na pragniam, na kanam, na pragniam, na pragniam, adrishtam, avyavahariam, agrahyam, alakshanam, acintyam, avyapadishyam. Ikatma pratyasvaram prapancho pasham shantam shivam advaitam chaturtam manyanti sa atma savigneya nantaha pragnam nabahi pragnam no payata pragnam, na pragnana kanam, na pragnam, na pragnam, adrishtam avyavaharyam agrahyam, alakshanam achintyam avyapadishyam, eka atma pratyayasvaram, prapancho pashaman shantam shivam advaitam chaturtam manyanti sa atma savigneya nantaha pragnam nabahi pragnam no payataha pragnam na pragnana kanam na pragnam na pragnam adrishtam avyavaharyam agravyam alakshanam acintyam avyapadishyam ekatma pratyasaram prapancho pashamam shantam shivam advaitam chaturtam manyanti sa atma savigneya nantaha pragnam nabahi pragnam no payataha pragnam na pragnana kanam na pragnam na pragnam adrishtam avyavaharyam agrahyam alakshanam acintyam avyapadishyam eka atma pratyasvaram prapancho pashamam shara.